Die letzten Stunden, die er erlebt hat, waren echt hart. Was er seit dem Abend vorher alles aushalten hat müssen, das muss noch in seinen Ohren irgendwie nachklingen. Also er hört bestimmt noch dieses Klirren von den Ketten, in die sie ihn gelegt haben. Und vielleicht hört er auch noch die Schritte seiner Jünger, die im Garten Gethsemane am Abend alle geflohen sind und abgehauen sind. Vielleicht hört er in seinem Ohr auch noch das Lachen von König Herodes und von den vielen betrunkenen Leuten an dem Hof von Herodes, die sich über ihn lustig gemacht haben. Was er auf jeden Fall noch hört, sind die Rufe, die wie so ein großer Chor seinen Tod gefordert haben. Sie haben nämlich alle zusammengerufen, kreuzige ihn. Das wird man heute wird man dazu sagen, das war ein gewaltiger Shitstorm, nur lauter. Und wir kennen das heute auch, diese kollektive Empörung, gell, in die scheinbar alle irgendwie mit einstimmen. Also alle regen sich auf über etwas, alle rufen mit, obwohl sie vielleicht gar nicht genau wissen, um was es geht. Und wenn jemand nicht mitrufen will, dann wird er entweder ganz still, weil er Angst hat, oder er wird niedergeschrien. Das gab es damals, das gibt es heute. Und er hat diese Rufe ganz sicher noch im Ohr. Er hat gesehen, wie angestachelt von den religiösen Führern das Volk einfach mitgeschrien hat. Er hat das Urteil von Pilatus im Ohr, das er über ihn gesprochen hat, ans Kreuz. Das alles ist noch ganz nah. Oder auch das, was er spürt, ist noch ganz nah. Die Schläge von den Soldaten spürt er noch. Oder wie man ihn angespuckt hat, als er mit dem Holzbalken auf der Schulter durch die Straßen von Jerusalem gehen musste. Das ist alles ganz präsent, weil es alles ganz viel war und intensiv war. Und dann hat man ihn auf ein Kreuz genagelt und aufgestellt. Und jetzt wird's ruhig. Erst jetzt, wo er hier am Kreuz hängt, wird's still. Jetzt sind die römischen Soldaten fertig mit ihrer Arbeit. Sie haben ihre Arbeit auf dem Hügel vor Jerusalem erledigt. Für manche ist damit auch der Fall Jesus erledigt. Vielleicht sind einige schon heimgegangen, zufrieden. Nach all dem Aufruhr wird's still. Nach all dem, was auf ihn eingeprasselt ist, an menschlicher Häme, an Hass, an Gewalt, nachdem sich die Menschheit mit ihr hässlichstes Gesicht gezeigt hat, ist jetzt zum ersten Mal seit Stunden still. Und dann meldet sich Jesus selber zu Wort. Er hat das alles schweigend ertragen bis dahin. Und jetzt öffnet er seinen Mund. Und jeder weiß, was er sagt, das ist jetzt was Bedeutungsvolles. Und was sagt er in dieser Situation? Wie reagiert er auf alles das, was er erdulden musste? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist sein Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das erste von 7 Worten, die Jesus am Kreuz sagt, die uns in den Evangelien aufgeschrieben sind. 7 ist ja in der Bibel die Zahl, die oft vorkommt und die immer für die Vollkommenheit steht, für die Vollendung, für die Fülle. Vielleicht sind uns deshalb 7 Worte am Kreuz überliefert. Allerdings haben die Evangelisten selber, keiner von denen hat alle 7 aufgeschrieben. Die haben immer nur einzelne Worte aufgeschrieben. Und eigentlich sieht man erst, wenn man aus allen 4 Evangelien die Worte Jesu am Kreuz zusammennimmt, dass es tatsächlich 7 sind. Und dass es auch um eine Vollendung geht. Und wir werden jetzt in diesen Wochen diese 7 Worte in der Passionszeit ein bisschen näher angucken. Es ist auch ganz interessant, wenn man dann so ein bisschen die Struktur sieht. In den ersten 3 Worten blickt nämlich Jesus nicht auf sich selber, sondern auf andere Menschen. Und erst von Wort 4 bis 7 kümmert er sich dann um sich selber und um sein eigenes Gottesverhältnis. Es ist ein bisschen so, wie er gelebt hat, was er am Kreuz sagt. Erst hat er die anderen in den Blick genommen. Erst sind die anderen, die Menschen, wichtig. Und so ist auch bei diesem ersten Predigtwort, bei diesem ersten Wort am Kreuz, da nimmt er als allererstes seine Peiniger in den Fokus. Und jetzt könnte er ja eigentlich am Kreuz, wenn das ganze Leiden vorbei ist, könnte er zu einem Rundumschlag ausholen. Denn jetzt kann man ihm ja nichts Schlimmeres mehr tun. Oder er könnte als Rabbi noch mal eine Klarstellung bringen oder noch mal eine letzte Predigt halten. Er könnte vielleicht noch mal sein Motto in die Welt rufen, wie es manche schon getan haben, bevor sie hingerichtet worden sind. Gab es ja immer wieder, dass man zum Beispiel der Hans Scholl, es lebe die Freiheit oder so ein Satz, der noch mal im Gedächtnis bleibt. Das könnte er machen. Aber das, was Jesus sagt, ist kein Kontra geben, es ist keine Zurechtweisung, es ist keine Abrechnung und es ist auch keine Zurschaustellung seiner Macht, sondern es ist ein Gebet, ein kleinlautes Gebet. Fürbitte hält Jesus. Mit einer Fürbitte antwortet Jesus auf alles das, was man ihm angetan hat. Er betet zum himmlischen Vater und bittet ihn ausgerechnet für die, die ihm das ganze Leid zugefügt haben, um Vergebung. Wenn wir eine kleine Weile zurückblicken, spulen wir mal ein bisschen zurück. Rückblende. Da hat Jesus seinen Jüngern, als er auf dem Berg saß und die Bergpredigt gehalten hat, hat er gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und schon damals hat man gedacht, das ist doch eine Forderung, die ist eigentlich zu schwer für Menschen. Das denkt man übrigens bis heute. Wie kann man eigentlich sowas fordern, für seine Feinde zu lieben und für seine Verfolger zu beten? Ist das nicht zu schwer für uns Menschen? Geht es überhaupt für uns Menschen? Ist das nicht unmenschlich? Muss man sich nicht eigentlich vom Bösen eher fernhalten? Sich schützen, eine Distanz gewinnen, anstatt für seine Verfolger zu beten? Jesus macht es am Kreuz vor, wie es geht. Er tut genau das, wozu er seine Nachfolger aufgefordert hat. Und damit heißt er aber nicht gut, was die Menschen ihm angetan haben, in keinster Weise, aber er betet für sie. Er betet für alle die, die sich ihm gegenüber feindlich verhalten haben. Wir blenden mal noch ein Stück weiter zurück, ein paar hundert Jahre zurück. Da hat der Prophet Jesaja über den Messias was gesagt, nämlich, er sagt, der Messias, wo er den Messias beschreibt, im Gottesknechtslied in Jesaja 53, er hat für die Übeltäter gebeten. Und es hat schon damals nicht in die menschliche Logik gepasst. Ein Messias, ein angekündigter Weltenherrscher, ein von Gott befähigter, ein Mächtiger, der betet doch nicht für seine Übeltäter. Das hat auch damals in der Kultur überhaupt nicht reingepasst. Für die Peiniger von Israel hat man nicht gebetet. Wer Israel was Böses angetan hatte, hat man, wenn überhaupt, dann darum gebetet, dass die besiegt werden. Es ist gegen jede menschliche Logik. Das wirkt wie Schwäche, wenn der Messias für seine Übeltäter betet. Gerade bei einem Anführer passt es doch so gar nicht. Das sieht so gar nicht nach messianischer Königsherrschaft aus, wenn der Messias ein Gebet spricht für seine Verfolger. Jedenfalls nicht so, wie wir Menschen uns Herrschaft vorstellen. Aber bei Messias geht es eben nicht um menschliche Logik und es geht nicht nur um menschliches Gefühl. Seine Bitte für die Übeltäter hat eine ganz tiefe Bedeutung und vielleicht eine, die noch viel weiter geht, als wir Menschen überblicken können. Gucken wir uns dieses Jesuswort mal noch ein bisschen genauer an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt da Jesus. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, warum der Jesus das sagt? Sie wissen nicht, was sie tun. Das hört sich ja so an, als würde Jesus vom Kreuz aus dem Vater eine Entschuldigung für die Menschen vorschlagen. Also, als würde er sagen wollen, jetzt Gott sei doch nicht so streng mit ihnen, die können ja nichts dafür, sie wissen es halt nicht. So ein bisschen hört sich das ja an. Sie wissen nicht, was sie tun. So wie vielleicht manchen Verteidiger vor Gericht auch argumentiert für seinen Mandanten, der angeklagt ist, gell? Er wusste ja nicht, was er da tut. Solche Sätze kennen wir ja auch, gell? Wir haben es ja nicht gewusst, was dahinter steht. Wir haben ja nur unsere Pflicht erfüllt. Eigentlich sind wir doch gar nicht so schuldig. Wir wussten es halt nicht. Das kennen wir aus unserer deutschen Geschichte und vielleicht aus der eigenen Familie auch, solche Sätze. Und vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Wir Menschen machen das immer wieder, dass wir Unwissenheit ins Feld führen, dass wir damit versuchen, uns für weniger schuldig zu erklären, dass man uns weniger Schuld zuspricht oder dass man uns ganz frei spricht, weil wir es nicht gewusst haben. In manchen Fällen ist es vielleicht wirklich so, dass man es nicht wusste. In manchen Fällen kann es aber auch eine glatte Lüge sein, so ein Satz, gell? Es gibt nämlich manche, die wussten sehr wohl, was sie tun. Man müsste Jesus an der Stelle eigentlich fragen, sag mal, Jesus, glaubst du eigentlich wirklich, dass der Pilatus nicht wusste, was er tat, als er das Urteil gesprochen hat? Der weiß doch ganz genau, was dieses Urteil bewirkt. Oder die römischen Soldaten, dass die nicht wussten, was ihre Schläge bewirken, kann doch nicht sein. Oder die Menschen, die da ihre Empörung rausbrüllen, wissen die wirklich nicht, was sie da tun? Ist es nicht genau umgekehrt, dass die sogar ganz genau wissen, was sie tun? Liegt Jesus nicht falsch mit dem, was er da am Kreuz sagt? Ich würde sagen, dieser Satz, sie wissen nicht, was sie tun, das ist von Jesus nicht gemeint als Entschuldigung für die Menschen. So nach dem Motto, sie sind zu blöd. Und es ist auch nicht ein Argument für Strafminderung. Und es ist aber auch keine Fehleinschätzung, Jesus. Es ist vielmehr eine Feststellung, dass Menschen Dinge tun, von denen sie gar nicht wissen, welche Tragweite das hat, was sie tun. Wir Menschen sind kurzsichtig in dem, was wir tun. Wir sind kurzsichtig, weil wir in dem, was wir tun und in dem, wie wir es bewerten, immer nur auf das blicken, wie wir es erleben, und wie wir es im Hier und Jetzt sehen. Ich erzähle Ihnen mal eine kleine ein Erlebnis von mir. Es gibt in Bremerhaven, war jemand von Ihnen schon mal in Bremerhaven? Ah, ganz, paar wenige, sehr schön. Wenn man nach Bremerhaven kommt, das ist wirklich sehr schön, da oben an der Küste, Nordseeküste, da regnet es ziemlich viel. Und wenn man dort ist, dann ist es auch ganz gut, dass es da Museen gibt, weil dann kann man dann die Regentage in den Museen verbringen. Und ein ganz tolles Museum dort ist das Klimahaus. Das ist ein ganz beeindruckendes Museum, da kann man verschiedene Klimazonen erleben. Da gibt es einen Raum, wo man sich anzieht wie ein Polarforscher, weil es da so kalt ist wie in der Antarktis. Und dann gibt es einen Raum, wo man in der Wüste ist und erlebt, wie heiß es in der Wüste ist. Und dann reist man weiter nach Samoa in den Regenwald und so weiter. Man kann anhand vom 8. Längengrad reist man einmal um die Welt rum durch alle Klimazonen durch. Und da gibt es einen Raum, der sieht so aus. Da kommt man sich vor wie so eine kleine Ameise, weil alles um einen rum so groß ist. So die großen Gräser und diese große Dose da. Oder wie so ein Schmetterling kommt man sich da vor. Und der Raum ist dazu da, dass man den Schmetterlingseffekt erlebt. Da kann man reingehen, da sieht man dann, da ist so ein Platz, wo man ein bisschen so Schalter hat und so Monitore. Und an den Schaltern kann man rumdrehen. Und wenn man da dreht, kann man Feuchtigkeit verändern und Wärme verändern und Niederschlag entstehen lassen, mehr oder weniger Niederschlag, und Wind wehen lassen, mehr oder weniger. Man kann Wetter beeinflussen. Und dann macht man das und dreht da, aber man spürt selber gar nicht wirklich, was anders wird. Deshalb dreht man meistens dann auch ziemlich fröhlich, weil man denkt, irgendwas muss doch passieren. Man erlebt es aber gar nicht selber. Und irgendwann merkt man, dass auf diesem Monitor ein Raum abgebildet ist, ein anderer Raum, irgendwo anders in dem Gebäude. Und wenn man mehr Wind dreht, dann wird dort der Wind mehr. Und dort sind Leute drin und die erleben das dann. Ja, das sieht man dann an denen, wie denen die Haare zerzaust werden. Und wenn man es regnen lässt, dann regnet es dort. Und wenn man das mal verstanden hat, macht es natürlich ganz viel Spaß, ja, an den Reglern zu drehen, weil es nämlich genau das macht. Das, was ich hier tue, wirkt sich woanders aus. Ja? Und ich denke, das ist so ein schönes Bild für das, was wir tun. Wenn wir handeln, wenn wir uns überlegen, was wir tun, dann machen wir und tun und überlegen, wie wirkt es sich denn auf uns aus? Wie erleben wir es denn? Aber wir sind ziemlich kurzsichtig dafür, dass vielleicht unser Handeln, unser Tun noch eine ganz andere Wirkung hat, die viel weiter geht, die wir nicht sehen können, weil wir gar nicht so einen Weitblick haben. Unser Tun hat Auswirkungen auf ganz andere Regionen in dieser Welt. Unser Tun hat Auswirkungen auf andere Menschen. Das nehmen wir gar nicht wahr. Vielleicht sind wir schockiert, wenn man das uns zeigt. Man kann es ja in den großen Themen, die immer so verhandelt werden, ja auch sehen. Also wenn wir hier mit unserem Energieverbrauch so weitermachen wie bisher, ja, wenn wir Kühlschränke laufen lassen und alles das, ja, das wirkt sich halt aus. Entweder auf jemand anderen oder auf später. Irgendwie wirkt sich's aus, aber auf uns vielleicht nicht direkt. Und das beeinflusst, wie wir darüber denken. Oder in der Atomfrage hat man das ja auch gemacht, gell? Man hat gesagt, wir brauchen jetzt Strom. Was dann später mal passiert, das wissen wir noch nicht genau. Wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen. Man hat kurzsichtig gedacht. Und so gibt es in vielen anderen Dingen ja auch. Unser Konsum ist ja genau das Gleiche, gell? Was wir kaufen, wirkt sich natürlich aus auf Menschen in anderen Regionen der Welt. Das ahnen wir vielleicht, aber so richtig wissen tun wir es nicht. Weil wir kurzsichtig sind in unserem Handeln. Weil wir das Hier und Jetzt mehr im Blick haben als den Weitblick. Und ich glaube, genau das steckt hinter diesem Satz: Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen damals, die wussten natürlich nicht, was für eine Tragweite das hat, was sie tun. Der Pilatus wusste nicht, was für eine Tragweite das hat, das Urteil, das er gesprochen hat. Die Menschen in Jerusalem, die Kreuzige ihn gerufen haben, wussten nicht, was sie da eigentlich alles mit bewirken. Der Blick Jesu geht weiter als unser Blick, bis in die Ewigkeit. Und deshalb sagt er, die Menschen wissen gar nicht, was sie da tun. Und das betrifft nicht nur die damals, die das getan haben, was Jesus erlitten hat am Kreuz, sondern das betrifft eigentlich uns selber auch. Denn auch, was unser Handeln für Konsequenzen hat im Blick auf die Ewigkeit, können wir eigentlich nur gar nicht so richtig absehen. Der Blick ist uns eigentlich zu weit. Wir sind kurzsichtig. Wir prüfen unser Tun nur anhand von dem, was es hier und jetzt bewirkt. Und vielleicht machen wir auch Fehler, deren Folgen wir jetzt noch gar nicht absehen können, die sich irgendwann später oder auf irgendjemand anderen auswirken. Wir wissen nicht, was wir tun, liebe Gemeinde. Das sagt Jesus auch über uns. Weil wir kurzsichtig sind. Aber wenn wir bei dem Unwissen mit gemeint sind, dann sind wir es genauso auch beim ersten Teil von diesem Jesuswort, in der Bitte an den Vater, dass er vergeben möge. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch erst, wie weit diese Bitte um Vergebung geht. Jesus bittet nämlich nicht nur, dass der Pilatus irgendwie weiterleben kann oder dass die Menschen, die damals Kreuzige ihn gerufen haben, irgendwie mit gutem Gewissen weiterleben können, dass ihnen das vergeben wird. Jesus bittet um eine Vergebung, die bis in die Ewigkeit reicht, um eine Vergebung mit Weitblick. Das ist eine sehr, sehr große und sehr bedeutende Bitte, die der da am Kreuz ausspricht. Das ist eine Bitte, die auch für uns gilt. Vergebung bis in die Ewigkeit, das erbittet er von uns, für uns. Das ist gewaltig. Eine Vergebungsbitte mit Weitsicht, das zeigt erst, was eigentlich Jesus da spricht. Und diese Bitte, Vater, vergib ihnen, das ist damals nichts Neues gewesen, was die Menschen gehört haben. Das war nämlich die Bitte, die der Hohepriester immer gesprochen hat, als er am Versöhnungstag, am Yom Kippur, ins Allerheiligste gegangen ist. Dort hat er stellvertretend für das Volk ein Opfer gebracht und hat dann diese Bitte an Gott ausgesprochen. Vater, vergib ihnen, vergib dem Volk alles das, was sie getan haben. Nicht nur das, was sie bewusst getan haben, auch das, was sie unbewusst falsch gemacht haben. Das hat der Hohepriester erbeten jedes Jahr am Versöhnungstag. Und genau diese Bitte spricht Jesus jetzt hier am Kreuz. Es ist die Bitte des Hohepriesters, die er betet. Er steht ein, so wie der Hohepriester eingestanden ist für das Volk und vor Gott getreten ist, so tritt Jesus für uns vor Gott. Vielleicht ist das, dass Jesus diese hohepriesterliche Bitte aufnimmt, auch der Grund dafür, warum er um Vergebung bittet und sie nicht zuspricht. Das kann man sich ja auch überlegen, gell? Oft in der Geschichte, wenn er Menschen geheilt hat, hat er ihnen ja Vergebung sogar direkt zugesprochen. Das tut er hier am Kreuz nicht. Er spricht die Vergebung nicht zu, sondern er bittet darum. Und ich denke, das macht er deshalb, dass man versteht, dass er der hohe Priester ist. Dass er diese hohe priesterliche Bitte übernimmt. Das wird auch nochmal aufgenommen später in der Bibel, das kann man nochmal nachlesen. Hebräer 2, da heißt es nämlich, deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger, zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Das ist ein Merkmal, das zum Hohepriester dazugehört. Der Hohepriester war selbst den Versuchungen ausgesetzt. Und so war es bei Jesus auch. Er war dem ganzen Menschsein mit allem Leid ausgesetzt. Und deshalb kann er für uns auch eintreten, vor Gott treten und diese Bitte aussprechen. Und diese Bitte, Vater, vergib ihnen, da steckt so viel drin, weil die nämlich genau das zeigt, warum Jesus Mensch geworden ist. In dieser Bitte steckt seine Mission, da steckt sein Auftrag drin. Er ist Mensch geworden, um Vergebung möglich zu machen. Nicht für sich selber, sondern für uns. Für die er eintritt. Er ist Mensch geworden, um selber das Opfer zu werden. So wie das Opfer, das der Hohepriester damals im Tempel immer bringen musste. Das ist er selber geworden. Er ist beides. Er ist der bittet vor Gott und der das Opfer ist. Und deshalb ist es diese Vergebung, die uns in den Blick nimmt. Darum geht es letztlich bei Vergebung. Dass man die Beziehung zu Gott wieder rein wird, wieder hergestellt wird. Es geht bei Vergebung nie darum, dass man halt irgendwie ordentlich weiterleben kann. Oder dass man einem sagt, es war nicht so schlimm, was passiert ist. Oder das soll man mal besser vergessen. Darum geht es nicht bei Vergebung. Vergebung heißt immer, dass schuldiges Verhalten, Schuld und die Konsequenzen wirklich beseitigt werden, wirklich weg sind. Das, was schuldiges Verhalten anrichtet, kann Vergebung beseitigen und nur Vergebung kann das beseitigen. Das ist die einzige Maßnahme, die Auswirkungen von Schuld beseitigen kann. Ich glaube, wir Menschen, wir probieren es immer auf andere Art und Weise und ganz oft probieren wir es zum Beispiel, dass man Schuld kleinredet irgendwie, dass man sagt, ja, es war ja vielleicht doch nicht so schlimm oder dass man sie ganz ignoriert, dass man sagt, naja, ich kümmere mich einfach gar nicht drum. Dann wird sie vielleicht weniger schmerzhaft, aber dann bleibt die Schuld trotzdem da und manchmal kommt sie auch wieder. Oder wenn ein Opfer, jemand, der Schuld erlebt hat von dem anderen, dem Übeltäter die Schuld festhält, dann bleibt sie da. Dann wird sie die Beziehung prägen und nicht loslassen. Schuld vergeht nicht einfach irgendwann wie ein Schnupfen. Schuld ist nicht irgendwann wieder besser. Schuld schmilzt nicht weg wie der Schnee. Es ist vielleicht viel eher so, dass wenn der Schnee wegschmilzt, dann kommt ja manchmal auch der Dreck raus, der da drunter geblieben ist. Also bei mir in meinem Hof war es diese Woche so. Der Schnee ist weggeschmolzen und dann war da auf einmal der ganze Dreck da. Ich glaube, bei Schuld ist es so ähnlich. Ja? Da kommt manchmal das wieder raus, was noch gar nicht weg ist. Das einzige Mittel, um Schuld zu beseitigen, ist Vergebung. Nur das kann das. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen wie, wenn ich Werbung machen würde für einen Küchenreiniger oder sowas. Das einzige Mittel, das den Dreck beseitigt. Wenn man so will, ist das Bild vielleicht ja auch ganz gut. Wenn jemand schuldig geworden ist, dann ist es vielleicht so ähnlich, wie wenn man auf einem Teller Schmutz angesammelt hat oder so. Gell? Wenn ich meinen dreckigen Teller stehen lasse und sage, ich ignoriere das jetzt mal. Oder es ist doch gar nicht so dreckig, wie ich gedacht habe. Kann ich machen, ich kann auch weiterhin davon essen, aber es ist deshalb nicht weg. Das macht es nicht besser. In unserer WG früher in Tübingen haben wir das mal gemacht. Da haben wir das natürlich möglichst lang stehen lassen alles, aber ich kann euch sagen, das war nicht besser hinterher. Das war sogar eher eklig. Das lebt dann manchmal sogar wieder richtig auf. Also, ja. Oder ich kann meinen Teller angucken und den Dreck, der da drauf klebt, und kann da anfangen dran rumzukratzen, aber ich werde die Flecken nicht ganz wegkriegen. Erst wenn ich den richtigen Reiniger verwende, kriege ich sie tatsächlich weg. Schmutzlöser. Das werden Sie beim Frühjahrsputz, wenn es jetzt bald wieder rangeht, dann werden Sie es auch brauchen. Ja? Man kann auch die Fenster nicht ohne Schmutzlöser richtig putzen. Das kann man versuchen, aber irgendwann, wenn die Sonne durchscheint, sieht man halt, was noch da ist. Man braucht den richtigen Schmutzlöser. Genau das ist Vergebung bei Schuld. Egal wie verkrustet die Schuld in unserem Leben schon ist oder egal wie viel sich da angesammelt hat in unserem Leben, das spielt keine Rolle, wenn man den richtigen Schmutzlöser hat. Vergebung befreit. Und deshalb ist sie so wertvoll, diese Bitte von Jesus am Kreuz um Vergebung. Vergeben kann man sich nämlich nicht selber. Vergeben kann sich der Schuldige nicht, so wenig wie sich ein Teller selber sauber machen kann. Das geht nicht. Vergebung kann man bekommen und nur bekommen. Das kann einem nur der gewähren, der das Unrecht erleiden musste. Es ist fast ein bisschen witzig in der Geschichte, dass der Pilatus hinsteht, dieses Urteil spricht, dieses Todesurteil über Jesus, und lässt er sich eine Schale bringen und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das kann er wohl tun, sehr öffentlich wirksam, sich da die Hände waschen. Es macht ihn aber nicht unschuldig. Was ihn wirklich unschuldig macht, ist die Vergebung Jesu. Nur das kann ihn von der Schuld befreien. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dieser Vergebungsbitte steckt alles drin, was Jesus für uns wollte, nämlich Vergebung, Freimachen, Befreiung. Das ist das, was er für uns will. Jesus bittet um Vergebung. Und wenn wir dieses Wort von der Vergebung hören, vom Kreuz, dann können wir das Wort auch mitnehmen in unser Leben. Dann können wir in diese Bitte mit einstimmen und können vielleicht selber das zu unserem Gebet machen. Selbst wenn wir anderen, die an uns schuldig geworden sind, noch nicht vergeben können. Ich weiß, manche Dinge kann man selber nicht vergeben oder zumindest noch nicht gleich vergeben. Ich weiß, manche Dinge sind zu schwer oder zu schmerzhaft gewesen, als dass man einfach sagen könnte, du musst jetzt halt vergeben als guter Christ. Das geht nicht so einfach. Aber auch wenn es noch nicht geht, können wir trotzdem schon um Vergebung bitten. Wir können so wie Jesus vor Gott treten und dieses Gebet mitbeten, Vater, vergib denen, die an uns schuldig geworden sind. Ob es absichtlich war oder unabsichtlich, ob es bewusst war, ohne zu wissen, was sie tun. Vergib denen, die sich an mir und auch an dir versündigt haben. Mach ihnen Vergebung möglich. Das Beten kann man schon. Wir können um Vergebung bitten für die, die sich über uns lustig machen, wenn wir sagen, dass uns der Glaube wichtig ist. Wir können um Vergebung bitten für die, die Glaube schlecht reden in unserem Land. Wir können um Vergebung bitten für die, die meinen, man bräuchte Gott nicht oder es gäbe ihn gar nicht. Wir können um Vergebung bitten für die Humanisten, die den Menschen zum Gott erheben und zum Wichtigsten machen. Wir können um Vergebung bitten sogar für die Terroristen, die andere Christen verfolgen. Ich glaube, in unserem menschlichen Gefühl ist drin, dass man sich davon distanziert. Aber die Aufgabe von Jesus ist, um Vergebung zu bitten. Wir können um Vergebung bitten für Politiker, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen oder die ihre Macht sogar missbrauchen. Wenn wir das tun, dann heißen wir nichts davon, was die tun für gut, aber wir können trotzdem um Vergebung bitten. Und das sollten wir auch tun, finde ich, denn das wirkt sich auf uns selber nämlich auch aus. Ich weiß, dass es schwer ist, vielleicht dieses Gebet zu sprechen im Blick auf manche Menschen, die dir vielleicht schon Böses getan haben. Ich weiß, dass es schwer ist, um Vergebung zu bitten für jemanden, der mir Leid zugefügt hat. Das ist schwer, weil man dann nämlich auch selber bereit sein muss, die Schuld loszulassen. Weil ich dann nicht länger den anderen im Klammergriff festhalten kann, weil ich dann das Vorenthalten von Vergebung nicht länger als Machtmittel einsetzen kann, weil ich dann nicht länger Opfer sein kann. Das gehört dazu. Aber da sieht man schon, wie es uns selber verändert, wenn wir dieses Gebet nachsprechen. Da beginnt in uns die Vergebung schon zu wirken. Und deshalb, vielleicht gebe ich euch das jetzt mit als Aufgabe für die erste Passionswoche, sich selber Vergebung zusprechen lassen, mit allem, was das heißt, auf ewig, bis in die Ewigkeit befreit sein, sich wirklich befreien lassen und dann aber auch selber um Vergebung bitten für die, die dir in deinem Leben schon Leid zugefügt haben. Ist vielleicht keine ganz einfache Aufgabe, aber stell dich dieser Aufgabe mal in dieser Passionswoche. Denn so beginnt Vergebung zu wirken, wenn wir versuchen, so wie Jesus am Kreuz es getan hat, zu beten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen es gar nicht, was sie tun. Amen.